Hallo und herzlich willkommen heute zur Folge Nummer 97. Weiterhin sind wir in der sozialpädagogischen Fallarbeit, heute im dritten Teil, um nochmal ein bisschen aufzufrischen, worum es so ging, weil das wirklich gerade in dem Modul sehr stark aufeinander aufbaut. Wir hatten in dem ersten Teil zur sozialpädagogischen Fallarbeit hatten wir die kommunikative Verständigung, uns mit Dilemmata auseinandergesetzt, Hermeneutik haben wir uns angeguckt als wichtige Grundlage und haben dann nochmal ganz konkret uns Martin Buber und Paulo Freire angeguckt mit dem dialogischen Prinzip und der Pädagogik der Unterdrückten. Und davon ausgehend haben wir dann in der nächsten Folge, also in der letzten, vor dieser hier, die 96, haben wir uns Kompetenzen und Methoden angeguckt nach Hiltrud von Spiegel und genau, sind durch die Dimension Wissen, Haltung und Können einmal geschlittert und haben uns dann nochmal angeguckt, wie eigentlich diese Begriffe, Konzept, Methode und Technik miteinander zusammenhängen. Genau, das ist sozusagen jetzt Grundwissen für das, was jetzt in dieser und der nächsten Folge kommt. Man könnte sagen, das wird jetzt so Grundwissen Next Level oder eigentlich jetzt nur diese Folge, denn bei der nächsten wird es dann schon sehr konkret. Und danach gibt es dann eigentlich nur noch das versprochene Prüfungsbeispiel, was ich mit meiner Kommilitonin damals gemacht hatte in dem Modul, wo wir quasi unseren Prüfungsfall nochmal vorstellen werden und da auch nochmal ein bisschen ausführlicher immer auf diese ganzen Grundlagen mit eingehen werden, wie wir das gemacht haben. Genau, aber heute geht es um Handlungswissen und Handlungsethik. Sozusagen nochmal die Grundlagen jetzt für die nächste Folge. Das wird dann die Handlungsmethodik, also wirklich, wie gehen wir diese Fallarbeit an in diesen ganzen Schritten. 11 Schritte sind ja, glaube ich, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Genau. Und dazu brauchen wir noch ein bisschen mehr als in den beiden Folgen davor. Wir fangen also an mit dem Handlungswissen, gucken uns da verschiedene Bereiche an und dann kommt am Ende nochmal ganz kurz was nur zur Handlungsmethodik. Also wir können sagen, die Folge ist jetzt Handlungswissen eigentlich. Die Handlungsethik kommt natürlich dann am Ende nochmal kurz. Genau, und dann würde ich sagen, starten wir einfach rein. Das ist wieder nach dem Buch von Wolfgang Preis, Grundlagen der integrativen Fallbearbeitung. Also das ist jetzt wirklich die einzige Quelle für diese Folge hier. Denn da steht alles drin, was wir wissen müssen. Und wir fangen an. Also warum im Punkt Handlungswissen, warum brauchen wir da jetzt eigentlich irgendeine Art System? Was ist jetzt da Handlungswissen? Erstmal können wir davon ausgehen, dass das ja soziale Wirklichkeiten einfach wahnsinnig komplex sind. Das haben wir ja über die letzten Semester bzw. Folgen ausreichend besprochen und mitbekommen. Und es heißt, oder es bedeutet letztendlich, wir brauchen da eine Reduktion von Komplexität. Ja, wir erinnern uns an die Systemtheorie, zum Beispiel von Luhmann. Und da geht es immer um die Komplexität von, also die Reduktion von Komplexität, damit wir damit irgendwie besser arbeiten können, besser verstehen können, einen besseren Zugang zu finden. Ja, also der Fall in Anführungszeichen als Ganzes ist erstmal eigentlich zu komplex, um irgendwas damit zu tun, so auf Anhieb. Deswegen wird hier vorgeschlagen, den in Lebensbereiche zu zerlegen und diese dann nochmal weiter zu zergliedern. Und diese Lebensbereiche, die gucken wir uns heute an. Und die werden dann einzeln betrachtet. Also wir müssen die erstmal einzeln verstehen, aber dann natürlich die auch wieder in diese systemische Wechselwirkung zu setzen oder nicht zu setzen. Die sind ja schon in dieser Wechselwirkung, aber das zu erfassen und zu verstehen. Und das ist dann nochmal ein bisschen hochschwelliger, würde ich sagen. Aber die einzelnen Bereiche, also mir hat das wahnsinnig weitergeholfen, irgendwie so einen Fall zu zergliedern tatsächlich und da auch geordnet ranzugehen. Und es geht um eine sogenannte Mensch-Umwelt-Konfiguration. Und die Kategorien innerhalb dieser gucken wir uns an. Also wir haben, auch wenn ihr jetzt wieder im Discord euch die Zusammenfassung runterladet, braucht ihr jetzt nicht unbedingt, ist wirklich nur dieses eine Bild, aber hilft nochmal ein bisschen. Wir haben in der Mitte den Menschen und auf den wirken diese vier Lebensbereiche ein. Wir haben den personellen Kontext, wir haben den sozialräumlichen Kontext, den sozialstrukturellen Kontext und den sozialökologischen Kontext. Die wirken alle auf den Mensch ein, stehen in Wechselwirkung mit dem Menschen, um den es geht, und natürlich auch mit sich selbst jeweils, also miteinander. Ja, all diese Kategorien haben Wechselwirkungen miteinander. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen abstrakt, aber wenn wir jetzt reingehen, denke ich, wird es gleich ein bisschen klarer. Und zwar fangen wir an mit dem personellen Kontext. Im personellen Kontext geht es um die Interaktionsbeziehung zwischen Individuen, sozialen Gruppen und der Gesellschaft. Also es ist wirklich, die Person steht im Vordergrund und wie ist die eingebunden, wie interagiert die, was gibt es da alles? Und da haben wir drei Zergliederungen. Der erste ist der intrapersonelle Kontext, das zweite der interpersonelle Kontext und das dritte der transpersonelle Kontext. Der intrapersonelle Kontext beschäftigt sich nur mit dem Individuum. Da geht es vor allen Dingen um sowas wie Entwicklung zur Persönlichkeit und die Herausbildung der individuellen und sozialen Identität und was dann daraus auch wieder an Verhalten resultiert. Also wir gucken uns hier wirklich nur die Person an, deswegen intra, ne, also innerhalb dieser Person, und das ist so die erste Kategorie des personellen Kontextes. Im interpersonellen Kontext, sagt schon das Wort inter, da verlassen wir diese einzelne Person. Es ist dann die Einbindung des Menschen in kleinere, überschaubare soziale Gemeinschaften. Und da werden hier von Wolfgang Preis drei definiert. Das ist einmal die dyadische Beziehung, also das sind so wirklich sehr enge, vertraute Beziehungen von zwei Personen, also die Person aus dem Fall sozusagen und eine weitere Person. Was haben die für eine besondere, enge Beziehung? Das sind die dyadischen Beziehungen. Dann haben wir die unmittelbaren Bezugspersonen, ne, also wirklich die uns ständig umgeben, zum Beispiel Familie, PartnerInnen, was da alles dazugehört. Und wir haben als drittes noch die sozialen Gruppen. Also das sind wirklich dann alle so Gruppen, in denen wir uns bewegen. Da brauchen wir jetzt, na, ihr merkt das schon, wir brauchen jetzt wirklich dieses ganze Wissen aus Sozialpsychologie beispielsweise. Wir müssen Gruppen analysieren können. Wir müssen wissen, wie Beziehungen zustande kommen, wie die sich entwickeln, was da auch irgendwie Alter oder auch Entwicklungsstufe sozusagen für eine Rolle spielt. Und bei den unmittelbaren Bezugspersonen, da haben wir auch einfach auch verschiedene Familienmodelle, verschiedene Partnerinnenschaftsmodelle. Da können wir dann auch so Wissen aus der Soziologie mit reinnehmen und natürlich auch unsere sozialpädagogischen Theorien, um da überall noch ein bisschen tiefer reinzugehen. Das brauchen wir alles in diesen Kontexten und was wir uns genau angucken in diesem interpersonellen Kontext ist dann emotionale Zuwendung und soziale Anerkennung. Ja, also das ist wirklich, wir verlassen diese einzelne Person und gehen raus in die wirklich intensiven Beziehungen, die so den Alltag auch mit begleiten und gucken, was passiert da alles in Wechselwirkung. Und wir haben noch den transpersonellen Kontext. Das ist wieder ein bisschen abstrakter vielleicht. Das ist so die Wechselwirkung von Mensch und Gesellschaft. Also es geht um Sozialisations- und Integrationsbedingungen. Ja, hier Stichwort Enkulturation war auch ein großes Thema schon. Ist hier jetzt auch als sozusagen Wissensgrundlage mit drin. Sonst kommen wir schlecht an diesen transpersonellen Kontext ran, wenn wir nicht wissen, was ist Enkulturation, was ist Sozialisation. Das sollten wir drauf haben. Und auch die berufliche und kulturelle Teilhabe von Minderheiten. Das spielt ja auch eine wichtige Rolle, ja, also wir gucken uns ja auch an, ist ja immer noch der personelle Kontext, na, was ist das für eine Person und was macht einerseits die Gesellschaft, in die sich diese Person befindet, was hat das für eine Bedeutung für diese Person und auch die Merkmale dieser Person, was hat das für eine Bedeutung für die Wechselwirkung mit der Gesellschaft, ja, und da haben wir über Diskriminierung haben wir uns schon unterhalten. Wir haben uns über Geschlechter, über Gender-Identitäten unterhalten. Da gibt es ganz, ganz viele Themen. Und das wäre dann der transpersonelle Kontext. Und hier geht es dann auch um das Thema Abweichung. Ja, da können wir direkt irgendwie auf Böhnisch, das Paradigma der Lebensbewältigung, schauen. Da geht es auch viel um abweichendes Verhalten. Da können wir uns natürlich fragen, wer entscheidet, was abweicht und was okay ist. Und wie trägt die Person selber dazu bei, ja? Also wir gucken uns dann immer beide Bereiche dieser Wechselwirkung an und da sind wir jetzt schon durch, quasi durch den personellen Kontext. Also nochmal ganz grob, wir haben den personellen Kontext, ja, es geht um die Person und die Interaktionsbeziehung und einmal wirklich innerhalb der Person, was nur die Person betrifft, einmal ist dann der intrapersonelle Kontext, der interpersonelle Kontext geht dann schon in die Beziehungen, die unseren Alltag mitgestalten und der transpersonelle Kontext ist dann das Große wirklich innerhalb der Mensch, innerhalb der Gesellschaft. Dann haben wir den zweiten großen Kontext. Das ist der sozialräumliche Kontext. Na, es geht so um sozialräumliche Feldorientierung. Da haben wir auch Sozialraumorientierung ist hier auch eine wichtige Grundlage, um das alles begreifen und analysieren zu können. Und hier werden Sozialräume auch als identitätsstiftend angesehen. Das sind sie ja auch einfach. Und die voranschreitende Entwicklung unserer Gesellschaft und auch der Technologie und allem, was dazugehört, bringt einen größeren Aktionsradius mit sich von jeder Person. Ne? Wenn man jetzt so größere Schritte von, weiß ich nicht, so 50 Jahren in die Vergangenheit macht, können wir sehen, der Aktionsradius ist tendenziell kleiner, bedeutet, er wird gerade tendenziell größer. Und das bedeutet, Menschen erschließen sich neue Lebensräume und es gibt also eine größere Auswahl an Lebensräumen und auch eine größere Gleichzeitigkeit von Lebensräumen. So würde ich das zumindest verstehen. Und auch hier haben wir wieder drei Kategorien in dem sozialräumlichen Kontext. Das ist einmal das sozialräumliche Zentrum, dann der soziale Nahraum und als drittes die sozialräumliche Peripherie. Gucken wir uns das erste an. Das sozialräumliche Zentrum ist erstmal die kleinste Raumeinheit. Und so diese, wo habe ich Rückzugsmöglichkeiten? Damit kann man sich das, glaube ich, immer so gut als eine Eselsbrücke bauen. Also es geht um Privatheit, Vertraulichkeit, Intimität und emotionale Geborgenheit. Und Raumeinheiten, in denen ich dieses alles verwirklichen kann, die kann ich zum sozialräumlichen Zentrum zählen. Dazu gehört dann vor allen Dingen die Wohnsituation, ne? Und da auch sowas wie Größe und Ausstattung. Und auch hier merken wir wieder schon, das ist nicht einfach nur irgendwie beliebig, nicht einfach nur festzuhalten, sondern da spielen wieder sämtliche Themen aus den vorhergehenden Semestern mit rein. Na, was hat denn, also was wirkt sich denn darauf aus, wie zum Beispiel unsere Wohnsituation beschaffen ist? Da wirkt sich ja wahnsinnig viel drauf aus, ob das wirklich die materiellen Ressourcen sind, ob das der Status innerhalb der Gesellschaft ist, ob das die Sozialisation oder die Erziehung sind. Da haben wir natürlich wieder Vielfältiges, um da in die Interpretation zu gehen. Die nächstgrößere Einheit ist dann der soziale Nahraum. Das ist der Lebensraum der alltäglichen Außenbeziehungen. Vielleicht nochmal, weil das klingt jetzt, glaube ich, wieder sehr ähnlich wie dieser interpersonelle Kontext, aber hier ist es nicht mehr der personelle Kontext. Ne? Wir gucken uns nicht mehr vorrangig die Person an, sondern wir gucken uns vorrangig jetzt die sozialen Räume an, in denen sich die Person aufhält. Und was sind diese alltäglichen Außenbeziehungen? Naja, so Nachbarn, Bekannte, öffentliche Plätze auch, das hat eine besondere Relevanz jetzt für die mobile Jugendarbeit zum Beispiel, was jetzt mein Arbeitsfeld wäre. Da habe ich natürlich dann eine ganz große Relevanz in meinem Arbeitsfeld. Und genauso muss ich, wenn wir zum Beispiel mal rausgehen aus der Fallarbeit, ich mache ja in der mobilen Jugendarbeit keine klassische Fallarbeit, ich kann aber immer gucken, was ist für mein Handlungsfeld oder mein Arbeitsfeld hier eigentlich gerade wichtig. Und hier sehe ich sofort, brauche ich gar nicht drüber nachdenken, öffentliche Plätze, ganz klar, sozialer Nahraum ist alltägliche Außenbeziehung und da habe ich dann auch wieder vielfältige Themen. Da geht es zum Beispiel um Infrastruktur, ja, also wie sind soziale Räume auch miteinander verbunden, wie sind Mensch und soziale Räume miteinander verbunden und auch, es wird hier so ein Versus aufgemacht quasi, die bodenständige Verwurzelung versus die Weltoffenheit. Das ist genau dieses, was ich am Anfang beim sozialräumlichen Kontext gesagt habe. Dadurch, dass der Aktionsradius größer wird und neue Lebensräume wahrscheinlicher werden, haben wir halt zunehmend so die Möglichkeit dieser Weltoffenheit, die auch irgendwie praktisch zu leben. Natürlich hier auch wieder, je nachdem, welche Privilegien so am Start sind. Und auch da können wir dann wieder in die Analyse gehen, wie kommen welche Privilegien zustande und so. Und diese bodenständige Verwurzelung wäre quasi auf der anderen Seite, dass ich halt sehr stark in meinem Wohnumfeld zum Beispiel gebunden bin. Natürlich habe ich nicht entweder das eine oder das andere, ich habe immer Anteile von allem, aber wir können uns gucken, in welcher Tendenz passiert das hier, in welchem sozialen Nahraum habe ich vielleicht auch welche verschiedenen Tendenzen, was bedeutet das dann wieder für die Person und wie kann man eigentlich auf so einen sozialen Raum dann Einfluss nehmen, wer kann das machen, zum Beispiel kann das bei öffentlichen Plätzen die mobile Jugendarbeit sein, das kann aber bei Nachbarn und Bekannten, können das wieder ganz andere sein, zum Beispiel eher Beratungsstellen oder sowas. Genau, und da wären wir jetzt im sozialen Nahraum. Und als drittes haben wir die sozialräumliche Peripherie. Das ist dann wirklich außerhalb des alltäglichen Bewegungsraumes. Also man könnte sagen, eher nicht jeden Tag, so vielleicht sind da auch Regelmäßigkeiten hinter, müssen wahrscheinlich gar nicht unbedingt, aber es ist jetzt nicht irgendwie jeden Tag, vielleicht nicht mal jede Woche. Und da kommen so große Begriffe wie Kultur, Sport oder Freizeit ganz generell rein. Ja, habe ich irgendwie, was ist mit Einkaufszentren, was ist mit Sportangeboten, was ist mit Kino, Theater, Museen und was gibt es überhaupt alles, womit ich meine Freizeit gestalten kann. Und aber dann eben die Orte, wo ich jetzt nicht täglich bin, also nicht, keine Ahnung, wenn wir jetzt von einem jungen Menschen ausgehen, das ist jetzt nicht der Skateplatz oder so, wo ich jeden zweiten Tag irgendwie meine Leute sehe, sondern das sind dann schon eher Angebote, die ich mir vielleicht sogar auch richtig vornehme und das als so ein Event auch betrachten kann. Genau, das war der sozialräumliche Kontext. Also nochmal kurz, ne? Es geht wirklich um so eine sozialräumliche Feldorientierung. Wir haben das sozialräumliche Zentrum, was so diese eigene Wohnung vor allen Dingen ganz viel, so Rückzugsmöglichkeiten. Wir haben den sozialen Nahraum, wo wir so unsere alltäglichen Außenbeziehungen dann gestalten und wie diese auch miteinander verbunden sind. Und wir haben die sozialräumliche Peripherie, das sind diese ganzen so Events, wie wir unser Leben noch sozusagen anreichern können mit verschiedenen Eindrücken, mit verschiedenen Erlebnissen. Dann kommen wir in den dritten Kontext. Das ist der sozialstrukturelle Kontext. Jetzt wird es schon ein bisschen größer. Da geht es um die Erfassung und Beschreibung vom Sozialgefüge und von einer Gesellschaft. Das ausgewogene Verhältnis zwischen persönlicher Freiheit und Gemeinwohlorientierung. Das sind erstmal so sehr große Themen, finde ich, ne? Also so Beschreibung der Gesellschaft, das ist eine Riesenaufgabe. Und auch dafür hilft uns vor allem die Soziologie, würde ich sagen, indem wir uns da wirklich verschiedene Untersuchungen, Statistiken, Befragungen ansehen, indem wir die vielleicht auch selber machen, je nach Arbeitsfeld, das wir so haben. Und dieses ausgewogene Verhältnis zwischen persönlicher Freiheit und Gemeinwohlorientierung, das können wir uns dann in dieser Struktur auch ansehen. Ne? Es geht jetzt nicht darum unbedingt, wie entscheidet sich eine Person, sondern hier geht es wirklich um die Sozialstruktur. Wie ermöglicht die Struktur persönliche Freiheit? Wie ermöglicht sie Gemeinwohlorientierung? Und wo die beiden sich vielleicht widersprechen in verschiedenen Kontexten? Was macht die Struktur da? Und wenn die Möglichkeiten zur Teilhabe, Ressourcen, auf alle Mitglieder einer Gesellschaft verteilt sind, dann können wir davon sprechen, dass die Gesellschaft funktionsfähig ist. Und dafür ist maßgeblich die Struktur verantwortlich. Wir haben heutzutage viele vorherrschende Narrative, mit denen wir uns auseinandersetzen sollten, die dem entgegenstehen und Menschen zunehmend davon überzeugt sind, dass das nicht so wäre. Zum Beispiel haben wir das neoliberale Narrativ, das davon ausgeht, dass weniger die Struktur entscheidet, sondern vielmehr persönliche Entscheidungen und Leistungen von Personen. Das übersieht aber vollkommen, dass halt viele Personen verschiedenen Zugang zu Ressourcen, zu ja, sogenannten Chancen haben. Und da ist die Struktur halt entscheidend. Wie wirkt die Struktur sich zum Beispiel auf die Gleichberechtigung der Menschen aus? Und hier habe ich ein Zitat von Wolfgang Preis von der Seite 61 von seinem Buch. Jede Art der Veränderung des Rechts, Arbeits-, Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Sozialsystems hat Auswirkungen auf individuelle Lebensverläufe, da die Dynamik von Gesellschaftsstrukturen und individuellen Lebensverläufen wechselseitig miteinander verflochten sind. Das ist nochmal ein Spitzenargument gegen diese, zum Beispiel dieses neoliberale Narrativ, genau, was ja mehr eher in die ökonomische Richtung geht und halt mittlerweile wirklich bis ins Private angenommen wurde. Die Wechselwirkung von sozialem Wandel Und Mikrostrukturen sind ja auch sehr spannend. Ja, sozialer Wandel, wirklich so ganz große Wandel, die sich tun. Und wie das dann in Mikrostrukturen, also wirklich wie das so in Handlungen von Personen sich dann umschlägt. Also wie zum Beispiel wirkt auch so ein gesellschaftlicher Druck darauf, wie ich mich dann verhalte. Da sind wir auch wieder in verschiedenen Bezugswissenschaften der sozialen Arbeit drin. Genau, sozialstruktureller Kontext. Auch hier haben wir wieder drei Unterkategorien. Das ist die Lebenslage, das ist das Milieu und das ist die Gesellschaftsstruktur. Als Lebenslage wird so ein Spielraum beschrieben für materiell, sozial und kulturell befriedigendes Leben. Also wir können sagen, das ist genau das, was wir mit Struktur meinen. Ja? Was gibt die Gesellschaft Struktur, die Struktur, in der wir leben, uns für Möglichkeiten, materiell, sozial und kulturell befriedigendes Leben zu führen. Hier ist jetzt im Gegensatz, ich versuche es jetzt mal, es ist vielleicht nicht ganz so trennscharf, aber wir hatten ja gerade den sozialräumlichen Kontext, könnten wir ja sagen, gut, das ist ja eigentlich dasselbe wie die sozialräumliche Peripherie. Ne, wenn ich sage, es geht hier um den alltäglichen, außerhalb des alltäglichen Bewegungsraums, um Kultur, um Sport, um Freizeit. Wo ist denn da jetzt der Unterschied? Bei der Lebenslage mit diesem Spielraum für ein zum Beispiel kulturell befriedigendes Leben. Da ist wirklich, dass wir ins Detail gucken, es geht hier darum, beim sozialräumlichen Kontext, dass wir uns wirklich diese Peripherie dann, diese sozialräumliche Peripherie ansehen und gucken, was ist denn da, was gibt es und wie nehmen Personen das wahr. Und beim sozialstrukturellen Kontext ist es eher, was wirkt denn darauf hin, dass Menschen das wahrnehmen können, dass es das gibt oder nicht. Also wie wirkt die Struktur, dass sowas entsteht und dass das menschliche Leben tatsächlich bereichert oder nicht? Das ist eine andere Fragestellung. Und natürlich gibt es dann auch wieder diese sozialen Strukturen, wie zum Beispiel Geschlecht, Einkommen, Bildung, Beruf, Status. Wir könnten sagen, wenn wir es noch ein bisschen abstrakter formulieren, das sind so die, nach Bourdieu, die Kapitalarten, die Menschen haben oder nicht haben, und die werden hier als soziale Strukturen bezeichnet und dadurch werden die natürlich auch maßgeblich bestimmt. Und diese sozialen Strukturen ist eben auch keine persönliche Verantwortung, sondern eine strukturelle. Wie wird das ermöglicht oder eben nicht? Das ist die Lebenslage, also dieser Spielraum. Das Milieu ist, also Milieus, Bevölkerungsgruppen, die gemeinsame oder ähnliche sozialstrukturelle Merkmale besitzen und sich in gleicher Lebenslage befinden. Ne? Also wir merken jetzt schon, das baut wirklich alles stark aufeinander auf. Wir brauchen jetzt den Begriff der Lebenslage, um Milieu überhaupt verstehen zu können. Wenn wir sagen, die Lebenslage ist der Spielraum, wo wir uns materiell, sozial und kulturell unser Leben befriedigen können und wo wir durch soziale Strukturen oder auch durch Kapital bestimmt werden, zumindest dieser Spielraum bestimmt, entweder erweitert oder eingeengt wird, dann ist das Milieu so eine Art Masse an Personen, die das in etwa gleich oder ähnlich teilen. Ja? Also wenn wir Menschen haben, die zum Beispiel ähnlich materiell ausgestattet sind und die vielleicht, was ja auch oft damit einhergeht, einen ähnlichen Bildungsstand haben, die könnten wir sagen, das sind eher, da können wir das in einem Milieu definieren zum Beispiel. Dann können wir auch gucken, okay, ballt sich dieses Milieu auch irgendwie räumlich? Ist das irgendwo, kann ich das auf einer Karte eingrenzen? Und dann kann ich da wieder in die Analyse gehen, wieder in die sozialräumliche, in den sozialräumlichen Kontext und mir da angucken, was sind denn da alles für Begebenheiten? Dann gehe ich wieder in den sozialstrukturellen Kontext zurück und gucke mir an, okay, was führt denn dazu, dass das da so ist? Und deswegen ist das immer alles in Wechselwirkung. Das ist hier wirklich ganz, ganz zentral. Wenn wir das einzeln voneinander betrachten, dann haben wir so punktuelle Lösungen für strukturelle Probleme, die keine wirklichen Lösungen sind. Ja, wir können nicht, wenn ein System, also die Struktur, irgendwie Probleme verursacht, können wir nicht einzelne Stellschrauben drehen und hoffen, dass sich alles zum Guten wendet, sondern dann müssen wir auch wirklich an die Struktur oder an das System ran. Innerhalb des Milieus oder innerhalb des Milieu, der Milieukategorie hier ist natürlich noch wichtig, dass diese Milieus von Ungleichheiten geprägt sind. Unterschiedliche Lebensweisen bzw. Existenzformen, also Einkommen, Bildung, Freizeitgestaltung, auch Lebensauffassung, Grundorientierung, Wertepräferenzen, so Ausdrucksformen, Sprache- und Erziehungsstile, Denkmuster, ja, die, dann können wir Milieus quasi auch unterscheiden. Und die prägen maßgeblich Einstellungen und Verhalten. Das ist dann halt wieder, was auf die Person zurückwirkt. Wenn ich mich in einem Milieu befinde, vor allem wenn ich in einem Milieu aufwachse, dann ist das ja, bedingt das ja ganz stark meine Sozialisation, wo man wieder dann beim Begriff der Enkulturation wären, und wirkt sich letztendlich darauf aus, wie ich mich verhalte. Da ich ja zum Beispiel, nehmen wir jetzt hier mal ein paar Punkte, die bei den Ungleichheiten dabei waren, meine Wertepräferenzen zum Beispiel. Ich habe bestimmte Werte, das heißt, wenn ich eine Information bekomme, habe ich nicht irgendwie so ein komplett logisches Muster im Kopf und habe dann einen Output, wie ich das interpretiere, sondern das läuft erst einmal durch mein Wertesystem durch und je nachdem interpretiere ich dann. Wie ich dann interpretiere, bestimmt ja maßgeblich, was ich da für eine Konklusion draus ziehe und was ich da auch für Handlungen und Verhalten draus ableite, die zum Beispiel wünschenswert wären oder von denen ich denke, dass sie mir am meisten bringen oder was auch immer. Und deswegen bestimmen halt diese Milieus, oder nicht bestimmen, das ist falsch, sondern beeinflussen maßgeblich mit, wie sich Menschen, wie die Einstellung sich prägt von Menschen und wie Verhalten von Menschen sich dann ausgestaltet. Das war das Milieu. Und die dritte Ebene hier ist die Gesellschaftsstruktur. Ja, wir haben einen stetigen gesellschaftlichen Wandel. Ja, also es wird ja auch oft so dargestellt, man hat gesellschaftlichen Wandel, dann ist irgendwie Ruhe und dann wandelt sich wieder was. Aber eigentlich ist es ja so permanent. Das ist ja, es gibt ja nicht so ein Anfang, so ein Ende so groß von gesellschaftlichem Wandel. Und das hängt halt damit zusammen, wir haben eine Steigerung von Komplexität, immer weiter. Na, je mehr Technologie, je mehr Wissen, je mehr Vernetzung, umso komplexer wird alles. Wir haben zunehmende funktionale Differenzierung, wie jetzt Arbeitsteilung, ne, Spezialisierungsmarkt und sowas. Wir haben Pluralisierung und Individualisierung und das alles gleichzeitig. Und das verändert sich natürlich auch und ist dann halt Teil von gesellschaftlichem Wandel. Und hier geht es dann, gucken wir wirklich auf Arbeits-, Wirtschafts- und Sozialsystem. Also wie gehen diese Systeme auch damit um? Wie arbeitet die Gesellschaft oder eher wie passt sich die Gesellschaftsstruktur dem gesellschaftlichen Wandel an? Und wer fällt vielleicht auch hinten runter? Wer wird beim Wandel gar nicht mitgenommen? Oder von wem wird erwartet, den Wandel in Eigenverantwortung irgendwie durchzuziehen? Das sind dann auch alles so Fragen, die sich hier anschließen könnten. Also nochmal, wir haben den sozialstrukturellen Kontext. Da geht es wirklich um die Struktur, wie unsere Sozialräume auch beschaffen sind oder beschaffen sein können, auch die Möglichkeiten darin. Und wir haben da einmal die Lebenslage. Das ist wirklich dieser Spielraum für ein befriedigendes Leben. Wir haben das Milieu. Das sind dann Menschen, die gleiche oder ähnliche Lebenslagen haben, die wir auch klar voneinander unterscheiden können. Und wir haben die Gesellschaftsstruktur, da gucken wir auf den gesellschaftlichen Wandel und auf die großen Systeme, wie die damit umgehen. Jetzt sind wir im letzten Kontext, das ist der sozial-ökologische Kontext. Und da geht es um die Wechselbeziehung zwischen Menschen und der sozial-ökologischen Umwelt. Also hier wird es wirklich riesig und wir können sagen, die Lebensbedingungen, die vorherrschen, sozial-ökologisch, die haben maßgeblichen Einfluss auf das Verhalten und auf das psychosoziale Wohlbefinden von Menschen. Ja, das können wir ganz klar, können wir da zum Beispiel auch wieder böhnisch anführen. Na, wir haben dieses psychosoziale Gleichgewicht aus, was war es jetzt, Anerkennung, Selbstbild und Selbstwirksamkeit. Und das ist ja, das kann ich ja nicht einfach nur selber bestimmen, ob ich das jetzt kann oder nicht, sondern wir haben da eine sozial-ökologische Umwelt einfach, die das entweder bedingt oder ermöglicht oder eben nicht. Na, und dann können wir auch wieder in die Strukturen reinschauen, dann können wir in die Sozialräume reinschauen, in Milieus meinetwegen auch. Und die haben wir hier wieder so ein Spannungsfeld. Wir haben einmal die Anpassung an Umweltbedingungen und wir haben Veränderung von Umweltbedingungen. Hier können wir zum Beispiel so verschiedene Stresstheorien uns annehmen. Fällt mir da jetzt gerade was ein? Hier von Lazarus zum Beispiel. Ich glaube, da ist das auch mit drin, dass wir sagen, okay, wenn irgendwie Stress ausgelöst wird, bedeutet das, irgendein Problem oder irgendeine Herausforderung konnte nicht bewältigt werden. Und jetzt kann ich entweder A sagen, ich passe mich den Umweltbedingungen an und versuche es auf eine andere Art und Weise, oder ich verändere die Umweltbedingungen so, dass mein Lösungsansatz, der gerade noch gescheitert ist, funktioniert. Ja, hier habe ich auch hier kann ich wieder die Psychologie mit rannehmen. Hier habe ich Selbstbild, also dieses Real-Selbst und Ideal-Selbst. Ne? Ich habe ein Ideal-Selbst, bin von mir überzeugt, ich bin so und so. Dann geschieht eine Situation, die mir zeigt, offenbar stimmt das nicht. Das gebe ich mir selber vielleicht gar nicht so zu, aber es bewegt sich was in mir. Und dann kann ich entweder mir das eingestehen und sagen, okay, wenn das nicht meinem Idealbild entspricht und das aber weiterhin irgendwie mein Ziel ist, dann muss ich was an mir ändern, oder ich verändere die Umwelt sozusagen, die Umweltbedingungen, wie ich zum Beispiel auch die Umwelt sehe und interpretiere. Ich kann zum Beispiel Sachen dann sagen, okay, dies und jenes ist falsch, das stimmt gar nicht, und dann stimmt auch mein Idealbild wieder. Und das sind dann so verschiedene Bewältigungsmuster, die da auch wieder dahinter stecken. Und dann sind wir auch direkt wieder in den Bewältigungstheorien und hier kommt dann das wieder alles zusammen. Wir haben auch hier wieder drei verschiedene Bereiche. Das ist die Lebenswelt, das ist das Soziotop und das ist das Ökosystem. Die Lebenswelt ist ein relativ abstrakter Begriff. Wir kennen die Lebensweltorientierung nach Hans Thiersch oder sollten das zumindest. Und ich habe jetzt die AutorInnen nicht mehr im Kopf, aber der Begriff Lebenswelt, der geht nochmal auf andere Menschen zurück, auf die sich auch Hans Thiersch bezieht. Das ist auch nochmal sehr spannend und wir können sagen, es geht um Alltagsstrukturierung, Bewusstsein und Bewältigungsstrategien. Die alle zusammen machen unsere Lebenswelt aus. Ja, also wie strukturiere ich so meinen Alltag? Da gehört alles Mögliche mit rein. Wie sehe ich auch meinen Tag? So, wie unterteile ich den? Unterteile ich den irgendwie in Arbeit und Freizeit? Unterteile ich den in morgens, mittags und abends? Oder was auch immer? Und was habe ich da so für Rituale vielleicht auch, die ich da vollziehe zu bestimmten Zeiten, zu bestimmten Tagen? Mein Bewusstsein von mir selber, von anderen, von Eingebundenheit in soziale Kontexte, in Natur, in Zeit, in was auch immer, und meine Bewältigungsstrategien, wie ich halt verschiedene Probleme löse, die ja dann auch oft automatisiert werden irgendwann. Ich zum Beispiel, ganz plattes Beispiel, irgendwie mein Wasserhahn tropft regelmäßig und ich weiß, da wird irgendwie so eine Schraube immer locker. Bin ich jetzt eher der Typ, der die Schraube dann immer wieder festzieht, oder bin ich der Typ, der sagt, okay, ich baue das ganze Ding nochmal auseinander, nochmal neu zusammen, damit das wirklich hält und ich das nicht ständig reparieren muss. Das sind verschiedene Bewältigungsstrategien und wie ich dann quasi so drauf bin mit all diesen drei Aspekten, das ist letztendlich meine Lebenswelt. Als nächstes haben wir das Soziotop. Das ist eine regionale Einheit, also zum Beispiel eine Gemeinde, ein Stadtteil mit jeweils spezifischer demografischer Zusammensetzung und physikalisch-architektonischer Infrastruktur. Auch wieder klingt sehr abstrakt, ist aber eigentlich gar nicht so schwierig, denn wir könnten sagen, ich kann jetzt auch wieder auf die mobile Jugendarbeit, kann ich jetzt wieder gucken und sagen, Soziotop, regionale Einheit, das könnte mein Arbeitsbereich sein, mein Stadtteil zum Beispiel. Mit einer spezifischen demografischen Zusammensetzung, die ich natürlich in der mobilen Jugendarbeit auch kennen sollte. Also wie viele junge Menschen leben hier überhaupt und wie rechnet sich das in Prozenten gegenüber anderen Altersgruppen oder Lebensrealitäten, und wie ist das auch im Vergleich vielleicht zu den anderen Stadtteilen? Das sind ja alles wichtige Informationen. Und diese physikalisch-architektonische Infrastruktur, die hat auch wieder verschiedene Bereiche in sich, würde ich zumindest so behaupten. Wir haben einmal, wie sieht das eigentlich aus? na, was macht denn das für ein Vibe, so rein von der, wie Sachen gebaut sind, wenn ich hier durchgehe? Bin ich hier von ewig meterhohen Hochhäusern umgeben? Bin ich hier von Einfamilienhäusern umgeben? Oder ist das vielleicht eher so eine Altstadt mit vielen Kirchen und so Zeug? Das macht ja erstmal was mit mir. Aber auch nicht nur wie das gebaut ist, ja, auch so Parks und sowas, ne? Irgendwie, wie viel Grün sehe ich hier eigentlich überall? Sondern auch, wie wird das dann auch gebaut, ne? Also physikalisch, architektonisch können wir auch verstehen als, wie wird denn hier auf Bedürfnisse von Menschen eingegangen? Können wir auch sagen, ist das vielleicht eher für ältere Menschen gebaut oder ist das eher für jüngere Menschen gebaut? Ist das für Menschen gebaut, die eher, ja, ich sag mal, körperlich vollumfänglich funktionieren, so wie das die Gesellschaft erwartet quasi? Oder ist das auch viel so gebaut, dass hier möglichst alle Menschen sich frei bewegen können? Das sind alles so Sachen dieser Infrastruktur. Und da geht es auch um die Vernetzung von Verwandtschafts- und Nachbarschaftsbeziehungen, um das Verhältnis von Wohnbereich und Arbeitsplatz, die Inanspruchnahme von Bildungs- und Kulturinstitutionen. Also hier wird es wirklich sehr, sehr groß. Da haben wir auch wieder Überschneidung mit den anderen Sachen, vor allen Dingen jetzt wieder Inanspruchnahme von Bildungs- und Kulturinstitutionen. Und hier geht es aber wirklich, okay, wie viele Leute gehen denn dahin? Wie viele Leute machen denn das? Was haben wir denn eigentlich so durchschnittlich oder auch in Zahlen für Bildungsabschlüsse hier? Was verdienen die Leute? Was arbeiten die? Und wie wirkt sich das dann wieder darauf aus, was die an Kulturinstitutionen besuchen? Ja, Wohnbereich, Arbeitsplatz. Na, auch klar, ist hier sehr viel Homeoffice, haben die Leute hier weite Arbeitswege? Ist das überhaupt ein Stadtteil, wo es viel Arbeit gibt? Oder wohnen hier eher Menschen und fahren zu ihrer Arbeit eher raus aus dem Stadtteil und kommen dann wieder? Oder spielt sich Arbeits- und Privatleben im gleichen Stadtteil ab? Und diese Vernetzung von Verwandtschafts- und Nachbarschaftsbeziehungen, da bin ich jetzt gerade nicht ganz so sicher, aber hier könnte ich mir auch vorstellen, dass es darum geht, wie stark sind die Menschen hier eigentlich so auf ihre, ich sag mal ganz grob, Kernfamilie begrenzt und wie weit geht diese Vernetzung mit Menschen und auch dieser alltägliche Umgang darüber hinaus. Und genau, und das alles macht irgendwie dieses Soziotop aus. Genau, und als letztes haben wir dann im sozialökologischen Kontext jetzt noch das Ökosystem. Und das ist jetzt wirklich das Allergrößte, was es gibt, das ist die Vergesellschaftung. Also das ist wirklich so der Begriff, der hier wichtig ist. Das ist die, wir gucken uns an, wie werden private Interaktionen durch die Gesellschaft beeinflusst. Wir gucken uns an, wie ausdifferenziert ist die Gesellschaft. Denn je ausdifferenzierter sie ist, umso schwieriger ist die Anpassungsleistung. Wir haben auch wieder so ein Gegenüberstellen von verschiedenen Optionen gegen eine Orientierungslosigkeit. Also was kann ich denn alles tun? Was wird mir alles eröffnet? Und ist es eher cool oder erschlägt mich das einfach, weil ich jetzt gar nicht mehr weiß, was ich machen soll? Auch das haben wir uns schon viel angeguckt. Einerseits in der Theorie von Hans Thiersch, die Lebensweltorientierung, aber auch bei Böhnisch in den neuen sozialisatorischen Kontexten, nee, wie heißen die? Neue sozialisatorische Kontexte, glaube ich, oder Erwartungen, ja. Da haben wir das uns auch angeguckt, ne? Orientierungslosigkeit, wo es dann auch wieder mit so Freisetzung, Entgrenzung, können wir mit dem Fachbegriffen wieder arbeiten. Wir haben eine Verdichtung der Bevölkerung. Wir haben durch mehr Menschen und weniger Wohnraum haben wir natürlich eine Verdichtung. Ne? Es sind immer mehr Menschen auf einem relativ kleinen Gebiet, die da zusammenleben. Wenn wir das vergleichen mit von vor, was weiß ich, 100, 200 Jahren, das ist ja natürlich, hat massiv zugenommen. Und was ist hier unsere Aufgabe vom Ökosystem? Wir wollen verhindern, dass Menschen bloß Objekte ökonomischer, politischer und sozialer Interessen werden. Wir gucken, wie werden Menschen hier auch benutzt, ja, wie werden die instrumentalisiert für zum Beispiel, dass irgendwie die Ökonomie im Stadtteil läuft, dafür, dass bestimmte politische Interessen durchgesetzt werden, dafür, dass soziale Interessen Einzelner durchgesetzt werden. Ist das, also wird hier überhaupt Bezug genommen auf die Menschen, die hier leben oder wird ja einfach nur erwartet, dass das alles so funktioniert, wie wir das irgendwie mal geplant haben, und dann muss das weiter so gehen. Also das ist das Ökosystem. Und ich denke, ihr merkt schon, dieser sozial-ökologische Kontext ist nochmal eine Nummer krasser, finde ich, als die anderen, weil hier zählen viel, viel mehr Wissenschaften mit rein, würde ich behaupten, weil hier auch wirklich Politik, Wirtschaft mit dazukommt, Arbeitsmärkte, auch aktuelle News, einfach so Nachrichten, ne, Happenings, das zählt ja alles mit rein. Also wir haben jetzt nochmal wiederholt den sozial-ökologischen Kontext. Es geht wirklich die Wechselbeziehung zwischen Mensch und sozial-ökologischer Umwelt. Und wir haben einerseits die Lebenswelt, Alltagsstrukturierung, Bewusstsein, Bewältigungsstrategien. Wir haben das Soziotop, das ist diese regionale Einheit, wie zum Beispiel ein Stadtteil. Und wir haben das Ökosystem, wo es um die Vergesellschaftung geht. Ja, wie wird die Person zum Teil einer Gesellschaft auch gemacht? Genau, und damit haben wir jetzt diese vier Kategorien der Mensch-Umwelt-Konfiguration. Also ich weiß, wenn man jetzt noch nicht viel davon gehört hat, das ist ein echt hartes Brett. Das ist nicht einfach. Ich würde auch empfehlen, in diesem Buch nochmal wirklich über jeden Kontext zu lesen. Das ist auch wirklich nicht viel. Manchmal sind das nur so um die 10 Zeilen, manchmal sind es 2 Seiten. Und da nochmal wirklich reinzugucken, um das ein bisschen zu schärfen. Weil ich habe auch selber gemerkt, dass es manchmal jetzt nicht ganz trennscharf wäre. Ich will jetzt ja aber auch nicht ewig quatschen über die ganzen Unterschiede und Zusammenhänge. Genau, und die stehen auch in dem Buch alle so gar nicht drin. Ne? Da muss man sich so viel selber auch Gedanken machen. Aber wir kommen dann ja auch in der nächsten Folge nochmal zu den ganzen Zusammenhängen auch ein bisschen genauer. Und genau, da hoffe ich jetzt, dass das erstmal so ausreichend ist, um diese Mensch-Umwelt-Konfiguration vorzustellen und auch zu zeigen, okay, wir haben diese 4 Kontexte, die haben jeweils 3 Unterkontexte, und danach können wir wirklich Fälle zerlegen erstmal. Wir können uns das genau angucken. Wir können zum Beispiel, ich scrolle mal irgendwo hin, wir sind im sozialräumlichen Kontext, sozialen Nahraum, und können gucken, okay, der Lebensraum der alltäglichen Beziehung. Gucken wir uns doch mal den an. Den können wir ganz klar analysieren, definieren. Und dann müssen wir aber auch gucken, wie steht das alles im Zusammenhang mit den ganzen anderen Bereichen. Erstmal innerhalb des sozialräumlichen Kontextes und dann von diesem großen Kontext zu den anderen Kontexten. Genau, und das ist hier wirklich das große Tool, was wir haben, um diese Fälle zu zerlegen und dann wieder zusammenzubringen. So viel zum Handlungswissen, und das ist jetzt wirklich das Wissen der vergangenen Semester, was sich hier ballt und was wir auch alles brauchen und maßgeblich mitbestimmt, welche Qualität unsere Arbeit dann hat. Und das finde ich ist doch mal eine coole Motivation, um sich wirklich Wissen anzueignen, wenn man das hier auch wirklich mal sieht, okay, dafür brauche ich das also alles. Und jetzt gehen wir noch in den großen Punkt 2, nochmal ganz kurz, wir hatten jetzt das Handlungswissen und jetzt nochmal kurz die Handlungsethik. Auf methodisch-systematischem Wege versuchen wir Aussagen über gutes und gerechtes berufliches Handeln zu machen. Das ist die Handlungsethik. Und die ist allgemeingültig, die ist nicht einfach nur rechtlich. Ne? Hier haben wir so diese Sache von Legitimität statt Legalität. Bloß weil etwas legal ist, muss es nicht legitim sein. Und bloß weil was illegal ist, muss es nicht illegitim sein. Wir haben da durch unsere Berufsethik einfach andere Vorgaben, andere Sichtweisen, und das eröffnet uns auch, Aufträge abzulehnen oder anzunehmen. Egal von wem, sei es von irgendeinem Amt, sei es von unserer Geschäftsleitung oder sonst irgendwem. Wir können immer ethisch begründen und dann Aufträge ablehnen, wenn die unserer Berufsethik widersprechen. Genau, und ja, das ist es eigentlich auch. Ne? Wir hatten jetzt schon öfter mal drüber geredet, über die Berufsethik auch des DBSH, die ich immer wieder gerne empfehle, die mindestens 1-2 Mal gelesen zu haben, um da so ein bisschen so ein Feeling für zu kriegen, ah, okay, darum geht's, das ist damit gemeint. Na, was für Haltungsfragen muss ich mir hier stellen? Was bedeutet das dann auch für meine Praxis? Und ja, viel mehr würde ich hier gar nicht zu sagen, weil wir, wie gesagt, das schon öfter zum Thema hatten. Und damit haben wir jetzt die ersten beiden großen Bereiche Handlungswissen und Handlungsethik abgehakt. Und nächstes Mal geht es in die Handlungsmethodik, und da wird es nochmal anders spannend, denn ich klicke nochmal kurz rein, dass ich nicht irgendeinen Blödsinn erzähle. Das ist nämlich auch schon vorbereitet. Genau, hier haben wir es. Und da geht es um diese 11 Schritte, in der wir jetzt wirklich diese Fallarbeit machen. Und da gucken wir auch nochmal in Punkt 4. Also Schritt 4 ist dann die Situationsanalyse. Und da gucken wir nochmal auf diese ganzen Kontexte, auf alle 12, die wir jetzt heute hatten, gucken wir dann nochmal rein, wie wir das dann in der Fallarbeit auch wirklich bearbeiten. Und das wird dann nochmal auch ein ganz schöner Hammer. Es wird eine längere Folge, bin ich mir ziemlich sicher. Einige Seiten habe ich hier schon dazu. 11 Schritte, das ist halt auch eine ganze Menge. Aber nichts für jetzt, vielleicht auch nichts für heute, vielleicht doch, wenn ihr es dann im Anschluss direkt hört, falls es schon fertig ist. Ansonsten wünsche ich euch wie immer ja, noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.
Ja, aber laut Gesetz sollen mir diese 416 Euro eine Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen. Aber mit so wenig Geld werde ich doch von der Gesellschaft ausgeschlossen.
Ja, naja, Gesellschaft, das ist ja auch eher das, was so ne, eine Erfindung von der SPD, um ihre Existenz zu rechtfertigen.